Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Heute bei Kino oder Couch haben wir über meine Reisestrapazen anlässlich der Weltpremiere und Premiere von Girl, You Know It's True, dem neuen Film von Simon Verhoeven, mit Matthias Schweighöfer gesprochen.
Und wir stellen euch zwei geniale neue Serien vor, nämlich Die Saat und $1 Billion.
Außerdem natürlich ein großartiger Familienfilm, den solltet ihr euch gemeinschaftlich im Kino angucken. Warum Wish so gut ist, das erzählen wir euch.
Und dann gibt es noch wahnsinnig viel neuen Gossip aus Hollywood. Alles in dieser neuen Folge von Kino oder Couch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Leider sind der liebe Steven und ich heute mal wieder getrennt. Ich sitze hier im Studio und er ist, glaube ich, jetzt auf dem Hotelzimmer in Berlin. Ich hoffe zumindest, Steven, dass du da bist, weil deine Reise von München nach Berlin nicht so leicht gewesen ist in den letzten Tagen, oder?
Ja, also ich muss dazu sagen, meine Reise gestern nach München war schon interessant, weil ich bin in den Flieger eingestiegen und ich saß im Flugzeug drin und da meint der Pilot so, ja, seien Sie nicht irritiert, ich wollte Ihnen nur ganz kurz erzählen, wir haben einen Abflugslot, also ich rede davon, dass ich um 11 Uhr im Flugzeug sage, für heute Abend um 22 Uhr. Und dann dachte ich so, okay, das ist ja eine geile Ansage, aber was bedeutet das? Und dann sind ganz viele aufgestanden und rausgegangen. Und dann meinte sie, ja, aber bleiben Sie doch sitzen, weil das kann sich noch verbessern. Und ich dachte so, ja, aber ich muss ja eigentlich um 17 Uhr spätestens im Matheser Filmpalast in München die Weltpremiere von Girl, You Know It's True anmoderieren. Und dann ging es immer hin und her. Und ich habe gedacht, okay, gut, anders komme ich da jetzt so und so nicht hin. Und dann sagte er noch, ja, es kann auch sein, dass der Flughafen in München komplett gesperrt wird. Ich kam mir echt vor wie in diesem John Candy Steve Martin Film, erinnerst du es noch?
Ja. Nee, und dann Ticket für zwei.
Ja, genau, und dann gingen die Türen zu und auf einmal meinte er dann so, ah, wir haben jetzt einen Slot gekriegt, wir können als einziger Flieger noch in München landen. Meinst du, geil. Und heute Morgen, ich wollte eigentlich ausschlafen, wollte ich eine Bahn etwas später nehmen, aber die ist ausgefallen, deswegen bin ich dann in die 7.13 Uhr Bahn gestiegen, die dann aber einigermaßen pünktlich ankam.
Aber was hast du genau denn, du warst ja gestern in München für die Filmpremiere oder die
genau, Weltpremiere von Girl, You Know It's True von Wiedemann und Berg. Das ist der neue Film von Simon Verhoeven und trägt die Unterzeile Die unglaubliche wahre Geschichte von Milli Vanilli. Und Entschuldigung, man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet.
Erkältet oder durchgesumpft?
Nee, das wäre geil. Ich wäre gerne durchgesumpft, aber ich bin einfach seit Tagen erkältet und schlepp das mit mir rum. Nee, und es geht um Milli Vanilli. Ich glaube, eine der größten Pop-Sensationen der 80er und 90er Jahre, produziert von Frank Farian, die ja damals in diesem Riesenskandal, wo rauskam, dass sie selber nie gesungen haben, sozusagen zu Fall gebracht wurden. Und es ist eine ganz tragische Geschichte, weil der eine Fab Morvan, der eine von beiden Milli Vanillis, der ist ja noch am Leben, der lebt jetzt in Amsterdam und auf Mallorca und sein, sag ich mal, Gesangsbruder und Bruder im Herzen, Rob Pilatus, ist ja gestorben. 1997, 1998 mit 33 Jahren an Missbrauch von zu viel Drogen und Alkoholsucht. Und das ist ja ganz tragisch, weil diese Geschichte ist insofern ja zusätzlich spannend. Ich meine, du erinnerst dich auch noch an Milli Vanilli.
Ja, total.
Girl, You Know It's True und Blame It on the Rain, mein Favorite übrigens. Welches ist dein Lieblings-Milli Vanilli-Song?
Um ehrlich zu sein, es gab nie einen Lieblingssong. Nee, das war die Band war für mich geil. Immer ein Phänomen.
Finde ich geil.
Lieber Frank Farian, sei mir da nicht böse. Es war für mich immer ein Phänomen, warum die so erfolgreich gewesen sind. Ich konnte mit der Musik nichts anfangen, aber ich war damals, als die in den 80ern richtig durchstarteten und auch Grammys gewannen und
Grammy haben sie gewonnen, genau.
Ja, das war auch sie. Ich war da irgendwie musikalisch, da war ich eher auf dem Hardrock-Trip. Deshalb war alles, was aus der Ecke kam, für mich damals, hat nicht den Weg zu mir gefunden.
Ja, also auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Film handelt von dieser Karriere vom Rise and Fall und wird aus der Sicht von den beiden erzählt, was total spannend ist. Und ich finde, das hat Simon wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil man wirklich nochmal dieses Business in Frage stellt, auch die Art und Weise, wie die Musikindustrie die beiden damals auch wie eine heiße Kartoffel einfach hat fallen lassen. Ne?
Ja,
von einem Tag auf den anderen, so nach dem Motto, nee, also, und das kommt im Film halt auch raus, die wussten das alle. Ne? Also die haben alle gewusst, das sind zwei Posterboys, die gut tanzen können und die können nicht singen. Ich meine, da gab es so viele Möglichkeiten und darum geht's ja auch vielleicht in der heutigen Zeit noch viel mehr durch soziale Medien, wo jeder ja alles faken kann, ohne dass er oder sie dafür belangt wird. Auf jeden Fall, genau, das habe ich gestern gemacht und zwei ganz junge neue Schauspieler, Tijan und Elan, spielen Milli Vanilli, also Rob und Fab. Matthias Schweighöfer spielt Frank Farian. Der, wusstest du das, in seiner gesamten Karriere, der ist 82 mittlerweile, lebt in Miami, 800 Millionen Platten verkauft hat.
Ja, und weißt du...
800 Millionen, kannst du dir das einmal reinpfeifen?
Unfassbar. Bitte? Und weißt du, womit Frank, mit welchem Song Frank Farian immer noch jedes Jahr nur mit diesem einen Song 200.000 Euro verdient? Nur mit einem Song.
Keine Ahnung.
Rasputin von Bonnie M.
Ach Gott.
Nur mit diesem.
Rasputin.
Genau. Like a Russian Queen.
Wirklich?
Ja. 200.000 im Jahr nur über Tantieme, GEMA-Gebühren und was da alles irgendwie draufgepackt wird, kassierte ein. Also es geht Frank Farian, glaube ich, auch wenn Milli Vanilli damals ein unglorreiches Ende gefunden haben,
ja, aber da hat,
ihm ist es nie schlecht ergangen.
Nein, definitiv nicht. Aber ich würde gerne zwei Menschen hervorheben, die Hauptdarsteller sind wirklich gut. Bella Dane spielt die Lebensgefährtin und Assistentin von Frank Farian, Milli, die ja sozusagen auch Namensgeberin war, die ist der Hammer. Also ja, die spielt so unfassbar gut. Also wirklich Chapeau, Respekt. Und wir müssen ja auch mal über das Phänomen Matthias Schweighöfer sprechen, ja, der ja alles platt macht. Egal, was er macht, der Typ ist einfach eine Wucht.
Ist eine Wucht, so extrem erfolgreich. Was ich wirklich gönne, dem das von Herzen. Aber er spielt er auch gut. Ist die Rolle, passt die zu ihm jetzt?
Ja, also weil Frank Farian ist ja auch, und das hat Matthias auch erzählt im Interview am Teppich gestern, er hat ihn nicht getroffen. Weil er meinte, er hat ja schon mal Marcel Reich-Ranicki gespielt und er hat gesagt, dass Männer mit so einem riesen Ego, wenn du die triffst, erzählen sie dir halt deren Perspektive über die Dinge, die da passiert sind. Und er hat gesagt, er wollte sich selbst davon ein Bild machen. Und er hat mit ihm einmal so einen Skype-Call gehabt und da haben sie sich ein bisschen ausgetauscht. Aber ich finde, das spielt er super. Also du musst schon ein Egomane sein, ne? Und das ist jetzt, sag ich mal, genauso gemeint, wie ich es auch sage, weil das sieht man eben auch im Film. Frank Farian denkt an seine Musik, an seine Karriere und an seine Tatebe. Und so spielt ihn Matthias auch, ne? Also fahrig, ein bisschen aufbrausend, ein bisschen genervt. Also es macht total Bock. Ich finde, das macht er richtig gut. Und ich meine, guckt ihm an, was der bei Netflix alles auf die Beine stellt und was er im Fernsehen macht, ne?
Nein, definitiv. Aber ich muss auch sagen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich da nicht vergaloppiere und mir Feinde mache. Ich hatte so ein bisschen Sorge in den letzten Monaten, dass die Leute draußen vergessen, was für ein guter Schauspieler Matthias Schweighöfer ist.
Wieso?
Einige der letzten Projekte, die er gemacht hat, das ist jetzt gar keine Kritik an ihm. Ich glaube, die Rollen und die Storys gaben dann auch nicht mehr her. Ich mich gefragt habe, so, das ist erfolgreich, damit verdienst du viel Geld, überhaupt gar keine Frage. Aber richtig geil ist das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ihm die Rollen, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, richtig Spaß gemacht haben. Zum Beispiel mit Gal Gadot, wie hieß es, Heart of Stone?
Ja.
Diese Netflix-Produktion. Sorry, ich mag Matthias Schweighöfer total gerne. Ist ein netter Kerl, ein toller Schauspieler. Aber die Rolle in diesem Heart of Stone-Film fand ich, war so Panne, dass ich habe mir das angeguckt und gedacht, ob du da richtig Bock drauf gehabt hast. Und auch, ich fand auch Army of Thieves, das war alles nicht so meins. Ich fand, wie gesagt, ich finde, da hat er sehr viel bessere Sachen gemacht und deshalb finde ich es ja cool, dass jetzt irgendwie was kommt, irgendwie, wo er auch zeigen kann, irgendwie, dass er nicht nur ein extrem populärer Schauspieler ist, sondern auch ein sehr, sehr guter.
Ja, aber das Geile, was er halt hat, und das muss man ihm einfach wirklich lassen, er hat dieses amerikanische Entertainment-Gen und das meine ich total positiv, weil er weiß, wie er die Massen begeistert, wie er sie bewegt, vor allen Dingen. Und der hat so eine Spielfreude und so eine kindliche nette, sympathische Art. Ich finde es einfach mega. Und
er gehört ja auch zu den wenigen deutschen Darstellern, die es schaffen, auch in US-Talkshows eingeladen zu werden und dort eine sehr, sehr gute Figur machen. Ne?
Also, ja, und ich glaube, dass deine Karriere dann noch viel steiler bergauf gehen kann. Ne? Also wenn du dir mal überlegst, die letzten 10 Filme, die er in Deutschland gemacht hat, sind alle auf der 1 in den Besuchercharts gestartet. Ne? Also das ist schon mal echt ein Wahnsinns-Achievement. Und ich fand Army of Thieves zum Beispiel sehr gut. Heart of Stone fand ich so semi. Aber wie gesagt, es ist ja ständig ein Hit and Miss. Und wenn man sich die gesamte Karriere anguckt, muss man einfach sagen, ey, ist der Hammer. Ist einfach echt richtig, richtig geil. Ja. Nee, und heute bin ich in Berlin, weil wir heute nochmal die Premiere feiern. Und da bin ich mal gespannt, wie das beim Berliner Publikum so anguckt. Auf jeden Fall, die Münchner waren sehr happy. Ich glaube, das war auch sag ich mal, gefundene und gern genommene Ablenkung zum absoluten Schneechaos im Süden Deutschlands.
Ah, okay. Und das ist denn so ein ganzer Tross, die da jetzt von München nach Berlin über Nacht gezogen sind und heute Abend wieder da auf der Bühne stehen?
Ja, genau. Also es sind im Prinzip alle Darsteller, dann die meisten Leute von Behind the Scenes. Das ist echt der absolute Hammer. Und die machen natürlich schön die Werbetrommel, was total cool ist.
Ja, klar.
Was ich auch richtig mega finde. Was ich noch sagen wollte, was echt absurd ist, weil der Fab Marvin ist ja auch da, ne? Der,
ja.
Der,
und wie ist der so drauf?
Oh, also ich glaube, dass so etwas, ne, an niemandem auf diesem Planeten spurlos vorbeigeht, ne? Wenn du so,
ja,
sag ich mal, zum Sündenbock gemacht wirst für etwas, also ich sag mal so, der Rob und Fab sind hundertprozentig nicht schuldfrei. Ne? Also man hätte ja auch zwischendurch abspringen können, aber ich glaube, die Verlockung von Ruhm, Geld, Macht, alles, was dazugehört, ist natürlich in der Sekunde einfach zu groß. Ne?
Plus, wenn diese Milli-Vanilli-Rakete, die ist damals so abgegangen, das war so unfassbar erfolgreich, dass wenn das diese Geschwindigkeit aufnimmt, ich weiß gar nicht, ob du dann auch einfach mal so, nö, jetzt bin ich raus, so Lachs abspringen kannst. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, wenn das Ding erstmal Tempo aufgenommen hat, so ein Hype.
Ja, das sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, dass da keiner neben dir ist und sagt so, ey, Jungs, macht jetzt mal was Vernünftiges draus, weil euch fliegt das irgendwann um die Ohren. Weil ich glaube, alle verdienen da so viel Geld dran, dass sie im Endeffekt sagen, nee, lass sie mal machen. Und wenn es denen um die Ohren fällt, dann sind wir es nicht gewesen.
Nein, vor allen Dingen, ich glaube, in der Dimension, wie man es damals gemacht hat, dass man zwei Jungs nach vorne gestellt hat und so getan hat, als wenn die singen würden und sie tun es nicht, das war schon ein kleines Novum zu der Zeit,
ja.
Das aber immer rumgetrickst worden ist im Studio an Stimmen und die verbessert worden sind, das ist ja nun auch allseits bekannt und geht ja bis heute. Ich habe jetzt gerade vor kurzem bei Instagram so ein Video gesehen von Enrique Iglesias, der aufgetreten ist und da hat das Playback irgendwie nicht richtig funktioniert und der hat dann, also eigentlich...
Ja, stimmt, war das nicht auch irgendwo in Amerika?
Ja, in Miami, glaube ich,
ist ja, genau. Aufgetreten.
Und er hat dann gesungen und das Playback hat nicht funktioniert. Das kann man sich nicht vorstellen. Also der hat nicht einen Song auf seinem Album jemals selbst gesungen, wenn du dir das anhörst. Und das Lustige war, das sollten sich alle nochmal anfangen, dieses Video raussuchen, die Reaktion im Publikum, die Blicke der Leute, wenn der da anfängt zu krächzen wo sind wir denn hier gelandet? Also es ist jetzt, wie gesagt, was man damals mit Willi Vanilli, oh Gott.
Willi Vanilli, das ist auch ein geiler Name.
Ich kann heute nicht sprechen. Milli Vanilli damals gemacht hat, ich glaube, dass das heute immer noch immer wieder stattfindet.
Ja, das ist 100 Pro. Ich meine, ganz im Ernst, also die sozialen Medien laufen ja über nichts anderes als Filter und eine Welt vorzugaukeln, die ja nicht dem entspricht, was sie ist. So das ist ja das große Problem. Nur damals ist es halt denen direkt um die Ohren geflogen. Also ich wollte ja über Fab was sagen.
Ja.
Auf jeden Fall, der war total nett, ne, und hat auch nochmal gesagt, you have to come back stronger nach so einer Niederlage und er ist immer noch Künstler und singt und macht und tut. Aber ich glaube, dass da, ja, wie gesagt, es ist schwierig.
Ja, es ist, also ich, zumindest scheint er ja, scheint er das ja so weit verwunden zu haben, irgendwie, dass er jetzt weiterhin irgendwie auch bei so einer Geschichte mit dabei ist. Sein Partner da, der hatte, da war es ja nun ganz anders irgendwie. Den hat das ja
gebrochen. Ja, ich glaube, der ist damit auch nicht klargekommen. Ich meine, der hat ja damals auch bei der Grammy-Nominierung Milli Vanilli mit Elvis den Beatles verglichen. was sie sozusagen für die Musik gemacht hätten, für die Musikindustrie. Und das natürlich dann vielleicht auch zeigt einfach nur, dass es denen nicht so richtig gut ging.
Aber Sache. Er singt nicht mehr heute, oder? Oder hat er noch
irgendwie Musik? Doch, der singt. Der bringt neue Platten raus.
Ernsthaft jetzt?
Ja. Der hat auch gestern auf der Premiere am Ende das Publikum dann aufgefordert, Girl, You Know It's True zu singen.
Und hat er mitgesungen dann?
Nee, er hat vorgesungen. Und dann haben alle sozusagen anschließend mitgesungen. Außer ich.
Ja, das ist auch besser. Du singst ja nur John Bon Jovi, Living on a Prayer. Da habe ich übrigens auch, da habe ich auch ein Video gesehen, wo der aufgetreten ist. Die Stimme ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Also,
ja, ich meine, wie alt ist der? Der ist jetzt auch Mitte 60, ne?
Ja, da muss man aufhören. Und dann habe ich auch gelesen.
Da muss man aufhören alleine.
Naja, wenn die Stimme dann nicht mehr, wenn der Körper nicht mehr mitmacht, bevor es dann peinlich wird, ist es, glaube ich, besser aufzuhören. Ich habe auch gelesen, da musste ich sofort an dich denken, dass Putin politische Häftlinge damit quälen lässt, dass jeden Morgen im Gefängnis eine Playlist gespielt wird mit Bon Jovi-Songs.
Das ist eine Frechheit.
Ja, sorry, ich habe es mir nicht ausgedacht, das ist so.
Und du hast ein paar Serien geguckt.
Ja, wo du mal Wiedemann und Berg gerade gesagt hast, die deutsche Produktionsschmiede, die hinter der Milli Vanilli-Geschichte steckt, die haben auch was anderes am Start gerade, was ich mir angeguckt habe. Und wir beide sind ja, wir werden ja nicht müde, über den Tatort herzuziehen und da uns eine Verbesserung zu wünschen. Und deshalb finde ich es immer spannend zu gucken, was es ansonsten an spannenden neuen Krimiserien und Sachen gibt, die man statt einem Tatort sich mal angucken kann. Und da bin ich jetzt auf was gestoßen, läuft bei Paramount Plus, ist produziert von Wiedemann und Berg und heißt $1 Billion. Was hast du was davon gehört?
Ja, habe ich.
Ist basiert auf dem Buch von Andreas Eschbach, glaube ich 2001 hat er das geschrieben. Großartiges Buch, also alle von euch, außer von Steven, der nicht liest, könnt ihr euch auch mal angucken. Und die Serie
ist auch... Den nicht lesen kann, meinst du?
Oder so, genau. Wobei, du hast ja auch mal ein Kinderbuch geschrieben.
Also, nicht nur eins, mein Lieber, drei.
Entschuldigung. Ich habe die noch nicht alle gelesen. Ich werde das nachholen.
Es sind extra viele Bilder für dich drin.
$1 Billion. Ich habe das damals gelesen, als das relativ frisch rauskam. Habe mich da schon gefragt oder da schon den Gedanken gehabt, oh, das ist ein Buch, das bietet sich so an, es zu verfilmen. Und es hat ja fast 20 Jahre gedauert, bis sich jemand an diesen Stoff rangewagt hat und das jetzt in einer Serie gemacht hat. Bei Paramount Plus 6 Folgen gibt es. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es ist nicht 1:1 das Buch. Die haben schon hier und da ein paar Änderungen vorgenommen, um es für eine Serie besser und schneller auch umzusetzen. Aber ich finde, sie haben das sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht einmal ganz kurz zur Story. Es geht um einen Pizzakurier-Ausfahrer, der in Berlin lebt und der Erbe eines gigantischen Vermögens wird, nämlich $1 Billion erbt er von einem Verwandten, den er gar nicht kennt, weil der vor 500 Jahren lebt. Und durch Zinseszins, so eine Rechnung, ist diese Riesensumme am Ende dann zustande gekommen. Und die erbt dieser Pizza-Auslieferer. Aber er kriegt nicht nur das Geld, die Erbschaft ist auch verbunden mit einer Art Prophezeiung oder einer Aufgabe für ihn. Und zwar dieses Geld so einzusetzen, dass er die Zukunft der Welt rettet.
Okay.
So. Und ich finde erstmal den Angang schon, fand ich beim Buch toll und finde ich bei der Serie auch spannend zu sagen, hey, du kriegst auf einmal so ein gigantisches Vermögen, wirst über Nacht der reichste Mann der Welt. Was machst du mit dem Geld dann? Also was kann man damit anstellen? Also das ist ja eine sehr naive Herangehensweise an die Geschichte eigentlich oder eine sehr, sehr platte, aber trotzdem sehr spannende, finde ich. Und ja, und so geht es dann halt weiter, wie dass er guckt und wie was er mit diesem Geld dann genau anstellen kann. Aber wie du dir vorstellen kannst, gibt es natürlich viele Leute im Umfeld auch, die es auf dieses Vermögen auch abgesehen haben und die ja, ihn täuschen wollen, auch an dieses Geld rankommen wollen. Und da gibt es dann viele Verstrickungen, viel weiter, glaube ich, muss man nicht erzählen, man kann sich das vorstellen. Sehr spannend, optisch extrem gut umgesetzt, tolle Darsteller. Oliver Masucci spielt unter anderem mit, spielt so einen zwielichtigen Berater von diesem Jungen. Super.
Also cool, aber das, weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? Kennst du noch den Film mit Richard Pryor von Vor Ewigkeiten? Da erbt er auch 10 Millionen Dollar oder was war das und soll die ausgeben. Und wenn er das schafft, kriegt er am Ende 100 Millionen Dollar. Und dann geht es darum, dass er das nicht spenden darf und die ganzen Geschichten.
Ja, ah, ja, genau.
Den fand ich damals schon echt total beeindruckend. Aber so wie du es gerade erzählst, klingt das echt cool. Schöne Herangehensweise und vor allen Dingen also aus Deutschland und mit einer Menge Power und wie du auch gesagt hast, gutem Output.
Genau. Ich musste sofort dran denken, ich hatte mal George Clooney getroffen und der hat ja mal 14 Millionen Dollar an seine Freunde verschenkt. Kennst du die Geschichte eigentlich?
Nee.
George Clooney hat mal, ich glaube, das war 2013 oder so, hat er 14 Millionen Dollar an 14 seiner besten Freunde, jeweils, also jeder hat 1 Million Dollar bekommen, hat er verschenkt. Okay. Und er hat das damals so begründet, dass er gesagt hat, hey, ich kenne diese Jungs alle schon seit 30, 35 Jahren. Die haben mir durch so viele schwere Zeiten durchgeholfen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ist es mal Zeit, was zurückzugeben. Plus, wenn ich irgendwann mal sterben würde, dann würde ich das vielleicht ohnehin alles vererben. Und dann kann ich ja jetzt schon das raushauen. Und dann Kumpels, die vielleicht auch ein bisschen Geld gebrauchen können, ja, was Gutes tun, damit sie ja ein schönes Leben einfach haben. So. Und finde ich erstmal einen coolen Angang. Und einer seiner besten Freunde ist ja Randy Gerber, der Ehemann von Cindy Crawford, dem Supermodel. Und selbst super erfolgreicher Geschäftsmann, ich glaube, hat ein Vermögen von knapp 400 Millionen, hat Randy Gerber auf der Bank liegen. Und der hat das Geld damals im ersten Schritt abgelehnt und hat zu Clooney gesagt, hey, das ist echt lieb von dir, aber ich habe selbst genug Geld. Gibt's jemand anderen, der es mehr gebrauchen kann oder behalte es? Ich möchte das Geld nicht nehmen. Und da hat George Clooney dann zu ihm gesagt, also wenn du das Geld nicht nimmst, dann kriegt keiner was von den 14 anderen, von den 13 anderen. Und dann hat er das angenommen.
Na, ich meine, das ist ja dann auch in der Sekunde keine Gewissensfrage, dann sagst du das und dann hat er das bestimmt weitergegeben. Aber trotzdem, die haben doch auch zusammen diese Whisky-Marke gehabt, oder?
Nee, Tequila-Marke.
Tequila-Marke, genau.
Die sie dann für
eine Milliarde oder sowas
für eine Milliarde, glaube ich, verkauft haben dann, die Markenrechte, ja.
Hey, das ist eine absurde Summe. Aber nichts gegen eine Billion Dollar.
Nichts gegen eine Billion Dollar. Und wie gesagt, das ist ja bei diesem Film auch, also mein Gedanke war auch so, weil ich auch an Clooney denke, wenn ich jetzt 1 Billion Dollar geschenkt bekommen würde, ich glaube, ich würde auch ein paar Freunden was abgeben davon, erstmal im ersten Schritt.
Würdest du, wenn du 1 Billion Dollar kriegen würdest, würdest du an deine Freunde auch 1 Million geben?
Ja, mal gucken, vielleicht ein bisschen mehr sogar bei 1 Million. Das ist ja,
weißt du, wie Könntest du eine Milliarde abgeben?
Naja, das ist jetzt ja mal ein bisschen übertrieben, mein Lieber. Oder du, ich weiß, du versuchst dich ans Rennen zu bringen, du brauchst Geld. Aber 1 Milliarde, die jetzt gleich schenken.
Weißt du, wie viel 1 Billion Euro sind?
Sind es 1000 Milliarden, oder?
1000 Milliarden.
Genau.
Also allein von den Zinsen, glaube ich, musst du dir nie wieder Gedanken machen. Aber es ist egal, es ist eine Serie und es ist sehr cool, dass sie gut geworden ist.
Das wird in diesem Film, in der Serie halt auch, wird dem Erben dann gesagt, wie viel Geld er innerhalb von 4 Stunden, ich glaube, es sind auch, ich weiß, ich kriege die Summe jetzt nicht mehr zusammen, aber es wird ihm gesagt, hey, es sind 4 Stunden vergangen und du hast so und so viel Millionen jetzt gerade nur dadurch verdient, dass das Geld da rumliegt irgendwie und die Zinsen. Irre. Ja.
Ab auf die Couch. Die besten Family and Friends Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco.
Und da geht es um einen Film, der momentan im Kino läuft, und zwar heißt der Wish aus dem Hause Disney, und zwar aus der Disney Animation Sparte, nicht jetzt Disney Pixar oder sowas, sondern wirklich Animation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich beeindruckend, was da in diesem Bereich mittlerweile alles möglich ist, vor allen Dingen in der Ausführung, in der Tiefe. Und in dem Film finde ich ganz besonders interessant, dass du dir die Figuren anguckst, ne? Und die sind wirklich perfekt animiert, aber die Hintergründe sind immer noch so ein bisschen so wie damals hier bei Schneewittchen und die 7 Zwerge. Weißt du? Ja. Das war ja dieses Matte-Painting, wo sie hinten die Hintergründe ganz fein aufgemalt haben. Und genauso ist das, das macht diesen Stil und diesen Film zusätzlich finde ich noch ganz besonders. Und das Schöne daran ist, also kurz Geschichte erzählt, es geht um einen König, der sagt, ihm ist das alles zu grausam in der Welt und er lässt sich mit seiner Frau auf einer Insel nieder, wo es allen Menschen gut geht, wo es keine Gefahren gibt, wo kein Neid aufkommt, nichts. Und jede Person, die auf diese Insel kommen möchte, soll ihm den Herzenswunsch geben und er verzaubert das in eine Kugel und packt das in seinen Palast, denn er ist ein Magier. Und es geht dann um ein junges Mädchen, die in diesem Ort wohnt und das total großartig findet und gerne seine Assistentin werden möchte, um noch mehr über Zauberei und seine Welt zu erfahren. Und sie kommt relativ schnell dahinter, dass der Usher heißt die, dass der Magnifico, der Prinz, nichts Gutes damit im Schilde führt, weil er im Prinzip dadurch die Menschen kontrollieren will. Und sie sagt, aber Wünsche gehören ja den Menschen, damit sie danach streben, die zu erfüllen. Und daraus entsteht dann sozusagen eine Situation, in der sie sich behaupten muss, um sozusagen die Leute davon zu überzeugen, dass Magnifico da nichts Richtiges im Sinne führt. Und beschwört dann einen anderen Zauber herauf, das ist ein Stern, den hat man vielleicht auch in der einen oder anderen Werbung auf den Billboards in Deutschland gesehen, der sie dabei unterstützt. Und ich fand, es war wirklich ein ganz bezaubernder Disney-Film nach der klassischen alten Disney-Film-Art mit Gesang, mit vielen Liedern dazwischen, aber einer schönen Geschichte und vor allen Dingen einer bezaubernden Moral. Und ich habe mich da sehr, sehr gut unterhalten gefühlt und kann das wirklich auch jetzt in den kalten Wintertagen Familien nur ans Herz legen, da reinzugehen und sich das anzuschauen.
Ja, also ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber auf meiner Watchlist steht da ganz oben und ich finde, er kommt jetzt auch zum perfekten Zeitpunkt raus. Und jetzt ist man gerade vor Weihnachtsstimmung, da passt es super mit der Familie, da ins Kino zu gehen und sich das anzugucken.
Genau, und im Original übrigens Ariana DeBose, die ja momentan auch überall jetzt unterwegs ist, Oscar-Preisträgerin, war es dieses Jahr oder letztes Jahr, weiß ich gar nicht, und Chris Pine spricht den Bösewicht und in der deutschen Synchronfassung auch ganz toll synchronisiert, also es macht richtig, richtig viel Freude und richtig Bock. Also ich finde sowas und so ganz bezaubernd. Und ich finde da, ne, wenn man jetzt mal über die Magie des Disney-Konzerns spricht, und wir haben jetzt ja auch ein bisschen über Marvel und die ganzen Star-Wars-Serien gesprochen, da hat sich ja übrigens der Bob Iger, der große Disney-Chef, geradezu geäußert, dass sie in Zukunft mehr auf Qualität anstatt auf Quantität setzen wollen. Da bin ich mal gespannt, wie er das dann macht, wenn dann wieder 10 Marvel-Serien hintereinander rauskommen. Ja. Aber ich finde, in dem Sektor können die es einfach immer noch wirklich richtig, richtig gut und das macht Spaß, ne? Und dann, also logischerweise sprechen die Tiere und dann ist so ein kleiner Ziegenbock, der ist so der Sidekick und sowas. Aber ich find's richtig charmant und cool. Dann gehst du beseelt raus und vergisst, finde ich, auch mal die Sorgen im Alltag. Und wie gesagt, du hast ja auch gerade angesprochen, es ist perfekt, wenn man mit der ganzen Familie mal was machen möchte.
Ja, und diese Kritiker, die jetzt sagen, Disney geht immer nach demselben Schnittmuster davor, irgendwie mit den kleinen, süßen Nebenfiguren. Ja, und? Wo ist das Problem?
Genau, also, sehe ich ganz genauso.
Also, wenn das nett ist und schön irgendwie und das, warum denn nicht? Also ich verstehe mal teilweise den Ansatz von einigen Kritikern da auch nicht. Also,
ja, aber das ist ja wieder dieser Klassiker, dass alle immer irgendwas Böses finden wollen. Ne? Also ich habe heute Morgen saß ich mit der Darstellerin von Girl You Know It's True zusammen im Zug und wir haben ein bisschen über die Resonanz gesprochen, auch von der Premiere und wie die Leute den Film fanden und sowas. Und sie meinen, sie war total begeistert. Die Leute haben ihr echt so Lobeshymnen preisgegeben, haben sich total gefreut. Und dann meinte sie, ja, aber ich habe jetzt auch noch nicht die Pressestimmen gelesen. Und dann meinte ich auch so, ey Bella, mach's bloß nicht, weil das zieht dich so und so runter, weil die immer irgendwas Schlechtes finden werden. Genieß doch jetzt erstmal den Moment. Und ich finde, das ist ja auch ganz wichtig. Das verlernt man ja auch bei diesem ganzen Kram immer, weil man sich immer irgendwie das Gefühl hat, man darf das gar nicht gut finden, weil dann ist man, weil genau das, was du gerade gesagt hast, man muss immer irgendeinen Fehler finden.
Ja, das ist irgendwie, Aber das ist, ja, ich habe heute ab und zu das Gefühl, so ein deutsches Ding irgendwie. Also bei Kritikern auch irgendwie dieses immer nörgeln und immer irgendwie, anstatt mal sich einfach doch dran zu freuen, irgendwie, dass es erfolgreiche, tolle Sachen gibt. Also, naja. Aber wir meckern ja auch ab und zu. Das muss man jetzt auch irgendwie, ne, und sind am Rumnörgeln. Das werden uns jetzt einige entgegenhalten und sagen so, ja, über den Tat wird das ja auch immer am Rumnörgeln. Ja. Zu Recht.
Zu Recht auch manchmal.
Zu Recht machen wir das, weil das einfach so nicht weitergeht und da so viel mehr drinstecken könnte. Ich war sehr im Serienfieber.
Ja.
Und zwar eine ARD-Serie, also gar nicht so weit weg vom Tatort, die man in der ARD-Mediathek gucken kann. Ich glaube, Anfang Dezember läuft sie auch ganz regulär im Programm, aber wieder über die ARD-Mediathek. Wenn man mit der Suchfunktion umgeht, dann wird man hoffentlich drauf stoßen. Das ist ja in der Mediathek nicht immer so ganz leicht. Das gute Stück heißt Die Saat. Tödliche Macht.
Wow, okay.
Frag mich jetzt nicht, wer auf die Idee gekommen ist, wieder tödliche Macht dahinter.
Es gibt ja ein Buch, das heißt Die Saat, das ist von Guillermo del Toro.
Ja, das ist diese Vampirgeschichte.
Ja, genau.
Und es gibt noch ein anderes Buch, das auch Die Saat heißt, von Fran Ray. Aber das war auch was anderes. Hat nichts hiermit zu tun. Also
okay.
weder Vampire noch diese Bücher haben damit nichts zu tun. Nein, die Geschichte, die hierzu haben sich Grimme-Preisträger Christian Jeltsch und sein Co-Autor Axel, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Helstenius ausgedacht.
So. Okay.
Und die Saat, tödliche Macht, ist ein Öko-Thriller. Also,
oh.
Ja, ich bin ja, also ich muss ja sagen, bei mir ist es wirklich so, dass mich so Krimis vor allem reizen auch oder Thriller auch reizen, die mich mitnehmen in eine Welt oder eine Thematik, die ich spannend oder die mir neu ist, so, oder, ja, wo man so ein bisschen auch vielleicht nochmal was dazulernt und ein bisschen was aufschnappt, so, und da gibt's natürlich den Bereich Wirtschaft und Politik, da glaube ich, wo wirklich echt viele Stoffe liegen, die man sehr, sehr gut irgendwie spannend umsetzen könnte, aber die auch schwierig sind umzusetzen, weil du natürlich immer die Unwissenden, wozu ich mich auch zähle und dich auch, so mitnehmen muss. Also wir müssen das alles verstehen, was da passiert und warum es so ist und so weiter. Und das ist häufig, gerade bei Filmen, die sich vielleicht auch nicht die Zeit dann dafür nehmen, ist das schwierig, dem immer zu folgen. Und das, finde ich, macht diese Serie, macht das sehr, sehr gut, dass sie einen mitnimmt und ich verstehe das alles, die Zusammenhänge und komme rein in eine Welt und in Sachen, die da passieren, die mega spannend sind. Ich kann es ja einmal ganz kurz erzählen, worum es geht. Es geht letztendlich um einen deutschen Kommissar, der gespielt wird von dem hervorragenden Heino Ferch, den ich ohnehin wirklich sehr, sehr schätze. Ich finde es ein toller Schauspieler.
Absolut.
Das wird gar nicht häufig genug gesagt, wie gut der ist. Also der spielt einen deutschen Kommissar, der auf der Suche ist nach seinem Neffen, der wiederum ein Ökoaktivist ist. Und der ist verschwunden. Auf Spitzbergen ist der verschwunden. Und die Polizei dort hat die Untersuchung oder die Suche auch eingestellt. Und daraufhin reist dann deutsche Kommissar dorthin und sucht nach ihm. Das ist der eine Part der Geschichte. Der andere Part der Geschichte ist, dass es um einen Lobbyisten geht, einen ziemlich miesen Typen, der den Zusammenschluss von zwei großen Firmen, einem amerikanischen Unternehmen und einem deutschen Unternehmen vorantreiben will, die im Bereich der Samenherstellung, der Saatgutherstellung tätig sind und Forschung auch tätig sind. Und dann ist der dritte Handlungsstrang eine junge Eurokommissarin, die am Ende entscheiden muss, ob kartellrechtlich dieser Zusammenschluss erlaubt ist oder ob man da Grenzen zieht und das nicht zulässt. Also diese drei Handlungsstränge hast du. Und ja, am Ende geht es darum, ist es wirklich ein Krimi um die Machenschaften von Großkonzernen im Bereich dieser Saatgutherstellung. Und ich weiß nicht, hast du da mal jeweils was von gehört?
Nee. Deswegen finde ich es total spannend, aber das ist ja genauso, es gibt ja auch diesen großartigen Film mit, wie heißt der, Russell Crowe, mit der Tabakindustrie, erinnerst du das noch?
Der Informant oder der Insider oder so?
The Insider, glaube ich, auch so mega und da bin ich auch voll reingerutscht, weil man logischerweise sich mit dieser Thematik gar nicht auseinandersetzt, aber klasse. Also,
zum Beispiel, was man erfährt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, und das ist der Ausgangspunkt von dieser ganzen Geschichte, ist halt Und der existiert wirklich, ein Saatgutspeicher, der auf der Insel Spitzbergen steht. Und dort werden, das muss in so einem tresorartigen Bunker, seit 2007, glaube ich, die verschiedensten Arten von Saatgut für Grundnahrungsmittel, also wie Reis, Weizen oder Kartoffeln gelagert.
Okay.
Und das Saatgut wird dort weniger als Notfallreserve aufbewahrt, sondern das ist als, das ist eine Grundlage für eine Nachzüchtung dieser lebenswichtigen Pflanzenarten für den Fall, dass es irgendwann mal zu einem Artensterben kommen könnte und die Ernährung der Weltbevölkerung dann nicht mehr gesichert ist. Aber das ist der Ausgangspunkt. Und das haben die beiden Autoren, also der Jelch und der Helstenius, haben auch erzählt, dass bei den Recherchen zu dieser Serie, also die erschreckendste Erkenntnis, die sie hatten, waren, dass wer diesen 50 Milliarden Dollar Markt kontrolliert, also die Unternehmer, das sind wenige, die da drin zugange sind,
ja.
Wer diesen Markt kontrolliert, der hat gerade in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit in einem Großteil der Erde auch einen unfassbaren Einfluss auf die Politik. Und deshalb will dieses US-Unternehmen mit dem deutschen Unternehmen sich auch zusammenschließen. Also wie gesagt, ich spoilere, glaube ich, jetzt nicht zu viel. Und diese ganze Grundlage irgendwie finde ich schon mega spannend. Und darauf baut sich ein wahnsinnig gut gemachter Krimi, der ein bisschen in die Gänge kommen muss. Also am Anfang, man muss ein bisschen dranbleiben, aber dann ist der mega spannend und das kann ich nur allen wärmstens ans Herz legen. ARD Mediathek, die Saat.
Oh, aber auf der anderen Seite doch, wenn man sich das anguckt, doch bestimmt noch extrem frustrierend, weil man denkt, okay, das ist nur the tip of the iceberg, ne? Also was gibt es alles noch für Geschichten, wo Wirtschaft und Politik miteinander, sag ich mal, verbandelt sind in einer Dimension, wo wir uns gar nicht vorstellen möchten, was passiert, wenn das in die Hose geht, oder?
Das, ja, oder es gibt ja so viele Fälle von Lobbyismus.
Ja.
Ich meine, wir alle wissen, wie diese Lobbyisten arbeiten und dass das irgendwie, dass die das nicht aus herzlicher Menschenliebe machen irgendwie, sondern dass es immer um Big Business geht. Und man weiß das und trotzdem ziehen die da die Fäden und treiben Sachen voran und am Ende geht es immer nur um Geld, Geld, Geld und nochmal Geld und alles andere bleibt auf der Strecke. Das ist schon finde ich, sehr bitter, aber umso wichtiger und schön finde ich dann so eine Serie auch, die genau mal den Finger auf so einen Punkt legt, weil ich glaube, dass das ein Großteil der Leute überhaupt nicht bewusst ist, was in so einem Bereich, Saatgutherstellung, da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Aber am Ende irgendwie, was das bedeutet und wie viel Geld da drin steckt und wie viel Macht Leute dann haben, irgendwie um ganze, die Regierung von Staaten irgendwie zu manipulieren, das ist schon brutal.
Finde ich auch. Ja, aber cool. Die werde ich mir auf jeden Fall auch angucken.
Gossip Boys. Klatsch und Tratsch, kuratiert von Steven und Tim.
Vielleicht können wir uns ja in Zukunft auch über ein paar neue Sachen freuen, denn es ist ja eine ganz interessante Geschichte jetzt gerade so im Umlauf, dass ein Mann, der in diesem Jahr, glaube ich, aus dem Lachen gar nicht mehr rauskam, weil sein Film Im Westen nichts Neues, glaube ich, in jeder Sparte auf der Welt, in jeder Preisverleihung zu Recht Preise eingeheimst hat. Nicht nur bei den Oscars, sondern auch bei den Globes und vorher. Und das ist der Regisseur Edward Berger. Und der soll ein Franchise wiederbeleben. Und in diesem Fall nicht mit, wie das so häufig ist, wenn man ein Franchise wiederbelebt, mit einer neuen Hauptfigur, sondern mit der alten in demselben Franchise. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, genau. Es gibt jetzt, Universal hat verkündet, dass es einen neuen weiteren Teil der Jason Bourne-Reihe geben wird mit Matt Damon in der Hauptrolle. Also zwischenzeitlich war er ja mal ausgestiegen, Matt Damon. Dann hat Jeremy Renner die Rolle gemacht. War auch nicht schlecht,
fand ich ganz gut,
den Teil. Dann ist Matt Damon wieder zurückgekehrt. Dann war eigentlich lange Zeit, hieß es, er hätte keine Lust mehr, die Drehbücher würden ihm nicht passen, da würde irgendwie nicht richtig was zusammenkommen und die Serie sei oder dieses Franchise sei damit tot. Ja. Und jetzt haben sie wohl ein Drehbuchansatz gefunden, der den Matt Damon total spannend findet und werden weitermachen. Und wie gesagt, mit der Regie, mich freut das so, weil ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooler Film.
Ja, und vor allen Dingen, man muss sich ja nochmal überlegen, dass Jason Bourne, ne, hat ja wirklich auch für das Franchise, also für das Action-Genre, durch die Art und Weise, wie Paul Greengrass, der Regisseur, die Kameraführung auch gestaltet hat, dieses immer direkt dabei sein und immer aus der Perspektive raushören, diesen Wackelkameras, so ein bisschen der MTV-Style der 90er hat er in den Film reingebracht, hat er das Action-Genre ja auch nochmal echt verwandelt. Also es war ein richtig, richtig mega geiles Franchise, auch wie du gesagt hast mit Jeremy Renner. Deswegen finde ich es so interessant. Ich bin nur gespannt, wie sie, sag ich mal, diese Geschichte neu erzählen wollen oder ob er sozusagen der alte Jason Bourne ist, der jetzt irgendjemand neu anlernen muss, weil er war ja die ganze Zeit auf der Jagd nach, wer war das nochmal, wie hießen die, Blackstone, ne, um genau. das Handwerk zu legen und selbst rauszufinden, was ihm passiert ist und sowas. Ich meine, da waren einfach super Sachen. Ich glaube, der Quatsch. Letzte ist aber auch schon 7 Jahre her, kann das sein? Ja. Waren 16, 17 und da waren ja auch geile Leute dabei. Hier Vincent Cassell unter anderem, Riz Ahmed war dabei, Tommy Lee Jones, also waren da auch schon damals echte Schwergewichte drin. Also ich bin echt mal gespannt.
Wir haben gerade Quatsch geredet, mein Lieber. Nicht Wieso? Blackstone, das hieß nicht Blackstone, das hieß Treadstone.
Treadstone,
das ist Treadstone, genau. Und da gab es nämlich mal eine Serie auch bei Amazon, die Serie Treadstone, da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Die war aber leider gar nichts. Also das war ein Schuss in den Ofen. Weil für mich ist die Bourne-Reihe von all diesen, ich nenne es jetzt mal Agenten-Franchises, ne, James Bond, Mission Impossible, ist eigentlich die Bourne-Reihe mein heimlicher Liebling. Ich fand die Filme alle genial umgesetzt. Also
ja, finde ich auch.
Hatten auch genau das richtige Verhältnis von einer guten Story, guter Action, einer glaubwürdigen Action, nicht zu abgehoben. Mochte ich immer alles sehr, sehr gern.
Aber da gibt es ja noch eine zweite Geschichte, auch zu diesem Thema Franchises neu wiederbeleben, und zwar Twilight. Ja. Also wenn man sich die Romane von Stephanie Meyer durchliest, haben Millionen weltweit, und die waren ja auch mega erfolgreich, vor allen Dingen auch die Filme, und da haben ja Kristen Stewart und Robert Pattinson zu absoluten Superstars gemacht. Taylor Lautner nicht so, der war ja damals, wurde gehandelt als der Nachfolger von Tom Cruise für die Mission Impossible Serie, was zum Glück nicht passiert ist. Ich möchte da niemanden auf den Schlips treten, aber Taylor Lautner hätte da so gut hingepasst wie eine Kuh in Gummistiefeln aufs Eis.
Was macht der heute eigentlich, Taylor Lautner?
Ich habe den letztens gesehen, und zwar bei Jimmy Fallon, wie er Jimmy Fallon gezeigt hat, wie man so einen Roundkick macht, weil der ist ja, glaube ich, Karate, keine Ahnung, Schwarzgurt, Karate oder Taekwondo oder irgendwas. Aber ich weiß nicht, was er da beworben hat, ehrlich gesagt. Ich bin ja nicht so ein Follower von Taylor Lautner. Also,
filmisch ist der, es gab ja nach Twilight, nach dem unglaublichen Erfolg von diesem Film, gab es ja noch so ein paar Sachen, wo man versucht hat, die Stars der Twilight-Filme auch in andere Projekte weiter groß zu machen. Und ja, Robert Pattinson hat funktioniert, Kristen Stewart geht so.
Kristen Stewart auch mega, ey. Hast du die gesehen als Lady Di?
Ja, ich weiß. Alter, ich mag Kristen Stewart einfach nicht. Ich finde, das ist die unhöflichste, pampigste, schlecht gelaunteste Schauspielerin, die auf diesem Planeten durch die Gegend läuft irgendwie. Und ich möchte ihr am liebsten das nächste Mal, wenn ich sie treffe, sage ich das auch. Dann mach doch was anderes. Dann mach doch irgendwie mach einen Pizzaladen auf oder bei allen Interviews und Geschichten, wenn sie irgendwie Filme bewerben muss, die kommt immer mit einer Laune da an, irgendwie ist immer nur am Rumheulen, wie schwer ihr Leben als Promi und Schauspielerin ist und dass die blöde Presse ja, dann mach es doch nicht. Also wirklich, furchtbar finde ich die.
Okay, also ich habe die ganz anders erlebt. Ich glaube, dass die da vielleicht wirklich ein bisschen zickig ist, aber dieser Twilight-Hype, ich weiß nicht, dass ich die eine Premiere von Twilight gemacht habe, in der Münchner, ich weiß gar nicht, ob das, die, es gibt so eine Radbahnhalle im Olympiapark, wo so, ich glaube, 11.000 Leute reinpassen, und dann hatten wir die Premiere da drin. Und dann habe ich Kristen Stewart, Robert Pattinson und Taylor Lautner rausgeholt. Und dann standen die, also die ist so ein bisschen im Boden versenkt. Das heißt, du kannst dich draußen hinstellen und von draußen sozusagen reingucken auch, ne?
Ja.
Und dann haben die Fans geschrien. Ich habe wirklich einen Tinnitus davon gekriegt. Das ist kein Witz.
Ja.
Das war so laut und so unfassbar. Und da waren ja Robert Pattinson und Kristen Stewart, glaube ich, auch zusammen zu dem Zeitpunkt. Und man hat so ein bisschen gemerkt, das ist einfach zu viel für die, ne? Also die kamen damit überhaupt gar nicht klar, was da auf sie einprasselte. Und die waren backstage immer total nett zu mir, aber ich hatte natürlich auch einen anderen Zugang jetzt, weil ich nicht der Journalist war, der sie interviewt hat, sondern eher so die Safety Zone, die auf die aufpassen sollte. Und das habe ich dann noch zweimal gemacht in Berlin am Potsdamer Platz. Übrigens immer noch das geilste Premierenkino Europas. Leider gibt's das ja nicht mehr am Sony Center. Und da sind die Leute auch immer durchgedreht. Also ich meine, Pattinson ist ja nun auch nicht the most extroverted guy in the universe.
Nee,
aber
ich gestehe ja auch Leuten zu, dass man Probleme mit der Aufmerksamkeit dann und dem Rummel bekommt, ja. Und ich glaube, wie keiner von denen hat damals geahnt, als der erste Twilight-Film in die Kinos kam, was da um sie rum ausbrechen wird. Also, ja, da hat ja niemand mitgerechnet. Das ist ja ein kleines Filmstudio gewesen, die das produziert haben. Und niemand, wirklich niemand auf der Welt hat jemals damit gerechnet, dass da so ein Rummel drumherum entsteht.
Ja.
Und dass das dir dann hier und da vielleicht zu viel wird, verstehe ich. Und dass man vielleicht auch als Robert Pattinson und Kristen Stewart sagt, ich drehe keinen vierten oder fünften oder wie auch immer Teil von Twilight, weil ich mich von dieser Rolle oder nicht zu sehr auf diese Rolle, kann ich auch nachvollziehen. Oder dass man sich auch mal sagt, oh, das mit dem Rummel der Fans ist schon ziemlich anstrengend, kann ich auch verstehen. Aber dieses, was mich wirklich stört, dieses ewig das raushängen lassen. Und man muss am Ende sagen, sie ist ja weiterhin als Schauspielerin auch tätig, dann kann man auch ruhig mal ein bisschen demütig und dankbar sein dafür, weil ohne diese Rolle und ohne diese, wäre sie nicht da, wo sie heute ist. Das ist einfach, bin ich zumindest überzeugt von.
Nein, da hast du recht. Also ich finde auch bei allem Druck, der da von außen entsteht, ist es wirklich wichtig, dass man auch zu schätzen weiß, was du gerade meintest, was man da hat und was man für ein privilegiertes Leben führen darf, ne? Und ich finde, es ist ja immer dieses, worüber wir gesprochen haben, ist immer dieses Give and Take, ne? Also du hast einen Job, ich habe einen Job und die auch, und dann muss man sich irgendwo unterstützen und auch treffen und helfen, ne, auch in einem Interview,
ja,
nicht so arrogant auftreten. Ich meine, manchmal haben wir ja auch schon drüber gesprochen, schäme ich mich auch für unsere Kolleginnen, weil die da einfach Fragen stellen in einer Art und Weise, in einer Dreistigkeit, in einer Aggression, wo ich mich echt so denke, so,
ja, wir haben jetzt ein Interview gehabt, für die Grazia geführt. Ich nenne den Namen einer deutschen Schauspielerin. Ich nenne den Namen jetzt nicht. Aber es ist absurd. Also für alle, die das Prozedere nicht kennen, die Journalisten, man trifft sich in dem Fall mit der Schauspielerin, und dann hat man Interviewzeit. In dem Fall war es, glaube ich, knapp eine Stunde, die man zusammengesessen hat irgendwie und über die neuen Filme und Projekte und so weiter, was da alles läuft, spricht. Danach fährt der Redakteur in die Redaktion, schreibt den Text runter, transkribiert dieses Interview, nimmt die für ihn spannendsten Parts raus und packt das alles zusammen. Und dann wird es nochmal an das Management und an die Künstlerin geschickt, dass die noch einmal rüberlesen. Das ist ein Prozess, Autorisierung nennt sich dieses Prozedere. Ja. Gibt es nur in Deutschland übrigens. Also weit mir bekannt ist, in Amerika und in England kennt das kein Mensch. Also kein Journalist dort autorisiert irgendetwas oder lässt irgendwas autorisieren, sondern die machen das Interview und dann schreiben sie los und so wird dann auch gedruckt. Aber ich kann das sogar zum Teil nachvollziehen, dass man als Künstler noch gern mal auf die Antworten raufgucken möchte und nicht möchte, dass bestimmte Sachen aus dem Kontext gerissen werden oder irgendwie durch eine komische Frage irgendwie komisch dargestellt werden. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber diese Schauspielerin hat es hinbekommen, wirklich 99% des Interviews entweder zu streichen oder komplett umzuschreiben. Also auch Sachen zu schreiben, die sie nie gesagt hat. Oder wie gesagt, ganz wegzustreichen, dass wir nach einem einstündigen Interview davor saßen und haben gesagt, wir haben eigentlich praktisch nichts mehr übrig, außer wirklich ein paar komplett belanglose Aussagen von denen.
Oh, jetzt möchte ich aber gerne wissen, wer das war. Kannst du mir nicht einen Anfangsbuchstaben geben?
Okay.
Ja, aber das ist eine Frechheit, da musst du es nicht machen, ne?
Nee, und wir haben es dann auch, wir machen es nicht dann. Also haben auch gesagt, so, das Interview wird jetzt nicht gedruckt. Woraufhin sich jetzt der Filmverleih beschwert, warum ist dieses Interview nicht drucken? Sorry, ihr müsst ja mit eurer Künstlerin was sprechen,
ja, dass aber man genau so nicht arbeiten so kann. Genauso ist es, aber das finde ich auch genau richtig. Da muss man einfach auch auf der anderen Seite ganz klare Kante zeigen und einen Strich drunter machen. Ne?
Ja. Aber ich habe noch ein weiteres Franchise, worüber wo noch was kommt.
Ja.
Und zwar Karate Kid.
Oh.
Es wird einen neuen Karate Kid-Film geben mit, jetzt halte ich fest, mein Lieber, Jackie Chan und Ralph Macchio, ne? Wird da ausgesprochen?
Ja. Macchio? Aber also Jackie Chan war ja schon in dem letzten Karate Kid-Film drin mit Jaden Smith, ne?
Genau, aber da war Ralph Macchio nicht dabei. Und jetzt werden beide zusammengepackt und es wird dort einen neuen Film geben. Also wir wissen ungefähr, wie die Story sein wird. Also bin ich gespannt drauf. Nachdem gibt ja auch diese Netflix-Serie Cobra Kai,
ja, die
ja auch extrem erfolgreich läuft und wie die da ein bisschen drauf aufsetzt auf dem ganzen Ding, bin ich gespannt, was da kommt. Und ich musste sofort dran denken, ich hatte mal das große Vergnügen, Jackie Chan persönlich kennenzulernen. Und wusstest du, dass der nicht lesen und schreiben kann?
Immer noch nicht.
Also weiß
ich wusste, dass er es nicht konnte.
Jedenfalls damals, das ist jetzt ein paar Jährchen her, das hat er es mittlerweile gelernt, aber das fand ich so faszinierend. Der hat so ein Entourage an Leuten um sich herum, was alles nur Frauen sind. Da ist kein Mann dabei, es sind nur Frauen, die sozusagen alles für ihn machen, alles unterschreiben und so weiter und durchlesen und ihm dann sagen, irgendwie was in den bestimmten Sachen denn drinsteht und ihn da sozusagen absichern. Fand ich sehr faszinierend.
Ja, ich meine, es gibt ja dieses Video auf YouTube, das kann man sich auch mal angucken, da schaut er mit seiner Tochter zusammen so die Höhepunkte seiner Karriere und vor allen Dingen, was der da auch an seinem Körper alles seinem Körper alles angetan hat. Das hat er ja auch, glaube ich, mal in einer amerikanischen Talkshow gesagt, ne, dass er Schädelbruch zweimal, jeder Finger, ich keine Ahnung, wie viele hunderte Knochenbrüche da hatte. Das ist ja auch eine Geschichte, wenn man sich die alten Filme mit Jackie Chan anschaut, die ganzen Outtakes am Ende. Genau. Da sieht man nochmal, was der gemacht hat. Und dann vor allen Dingen trotz Verletzung weiter, wo der runterfällt. Das ist so hardcore. Und bin ich mal gespannt, also was das für ein Film wird.
Wir werden sehen. Kommt alles nächstes Jahr auf uns zu.
Ja, dann können wir schön drüber plaudern und uns mal anschauen, genau, ob diese Franchises alle wiederbelebt werden. Übrigens, darüber sollten wir mal in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall sprechen, was uns alles im Kinojahr 2024 erwartet, worauf wir uns freuen können. Da gibt es eine ganze Menge an schönen Dingen,
genau,
mein lieber Timmy.
Dann werden wir nächste Folge, kann ich jetzt schon mal ankündigen, wir müssen dann nochmal über Weihnachtsfilme auch sprechen. Ne? Also was sich da anbietet in diesem Jahr zu gucken, was man unbedingt immer und wieder gucken muss. Genau, weil ab nächster Woche bin ich nur noch im Weihnachtsfieber.
Weihnachtsfieber?
Ja, ich fange jetzt schon an, nur noch Weihnachtsmusik zu hören. Das ist ganz.
Ich finde das aber super, ich mache das total gerne.
Ja, also ich versuche diese Weihnachtszeit, ich genieße das, also ich genieße wirklich Weihnachten. Silvester kann mir gut gestohlen bleiben, aber Weihnachten liebe ich und ich versuche diese Zeit möglichst zu verlängern.
Ja, siehst du, dann lasst uns das mal schön gestalten, die Weihnachtszeit. Ihr ebenfalls, lasst euch nicht stressen und freut euch auf eine neue Folge Kino oder Couch nächste Woche. Alles Liebe.
Bis dann.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Cinestar.